Ja, sehr herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem neuen Gespräch. Heute begrüße ich Robin Kaiser. Er ist Botschafter, Brückenbauer und Inspirator für eine neue Erde. Er ist klinischer Psychologe und mit seiner Tätigkeit, Menschen miteinander zu verbinden und Horizonte zu öffnen, hat er sich weit über seine eigenen Projekte hinaus einen Namen gemacht. Sei das in Vorträgen, Interviews, Begegnungen. Er schafft Räume, in denen Hoffnung, Sinn und Gemeinschaft spürbar werden. Lieber Robin, wir freuen uns, dass du hier dabei bist. Wir freuen uns auf deine Impulse, die du da geben darfst, geben möchtest auch, wie wir eigentlich in dieser Wendezeit jetzt Brücken bauen können und gemeinsam eine neue Zukunft gestalten können.
Danke dir, danke für die Einladung.
Möchtest du noch etwas zu dir sagen?
Ja, wie so viele andere bin ich natürlich auch einen sehr intensiven inneren Weg gegangen, der mich auf das vorbereitet hat, diese Aufgabe. Und das währt bis zum gegenwärtigen Moment im Grunde genommen an, dass ich immer wieder vom Leben an bestimmte Punkte geschickt werde, in bestimmte Begegnungen geschickt werde, um Impulse zu setzen, um neue Bewusstseinsperspektiven zu eröffnen. Und für mich war, wenn ich jetzt mal retrospektiv schaue, von einem klassischen Studium her, war das nicht vorstellbar, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich habe mich da immer wieder eingelassen auf etwas, wo ich dachte, wow, da betrete ich aber jetzt wirklich Neuland. Das ist jetzt etwas, da gehe ich über meine Komfortzonen hinaus. Und da hat mich das Leben immer wieder gelockt, die Perspektiven nochmal zu erweitern und da gibt es noch mehr zu entdecken. Und so bin ich im Grunde genommen auf meine inneren Reise geführt worden und darf jetzt auch Menschen, die offen dafür sind, auf ihrer Reise begleiten. Und das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
Sehr schöne Aufgabe, ja. Ich möchte dir zu Beginn noch gerne 5 Fragen stellen, die ich eigentlich jedem stelle, um
Gerne.
Zuschauer ein bisschen einordnen können, auch dich besser spüren lernen können. Zu Beginn, was ist dir im Leben wirklich heilig?
Die Stille, das stille Verbundensein, gerade nachts mit den Sternen, wenn die Welt schläft, dann habe ich das Gefühl, dann senkt sich ein sehr heiliger Mantel über die Welt, wo ich spüren kann, ja, das, worüber alle Weisen in allen Zeiten gesprochen haben, ist wahr. Das ist nicht nur Wort, das ist nicht nur Idee, sondern das hat Substanz, das durchdringt diese Welt. Und meistens, in den meisten Fällen, halte ich das Heilige auch im Raum des Schweigens und der Stille.
Sehr schönes Bild. Was bedeutet Endzeit für dich ganz persönlich?
Endzeit ist für mich der Höhepunkt einer Entwicklung. Etwas, wo wir als Seelen vielleicht schon lange drauf gewartet haben, wo wir uns innerlich vorbereitet haben auf einen Kulminationspunkt, wo auf einmal alles, was wir bisher im Leben erlebt haben, zusammenkommt. Wir auf einmal erkennen, es hat alles total Sinn gemacht. Jede Erfahrung, jede Herausforderung, jedes Problem war Vorbereitung auf diese Zeit, damit ich jetzt hier mit dem ganzen Potenzial und all dem, was ich erfahren habe, hier sein kann. Also für mich ist das kein Schreckenswort, sondern im Grunde genommen ein Höhepunkt einer Entwicklung. Und von diesem Höhepunkt entscheidet sich natürlich dann auch, in welche Richtung es weitergeht.
Also, ich möchte kurz nachhaken, würde bedeuten, wenn ich jetzt eigentlich auf dem Höhepunkt bin, habe ich dann den Überblick vermutlich auch, in welche Richtung ich tatsächlich gehen möchte, was mir vorher vielleicht verwehrt war.
Ja, genau.
Was gibt dir in dieser Zeit Halt?
Das Praktizieren, das Meditieren, das sich ins Bewusstseinsfeld einklinken von noch höheren Wesen, von Meistern, von Wesen, die schon seit Jahrtausenden auf diesem Planeten sind und mitwirken. Auch das Gefühl, all das hier nicht alleine machen zu müssen, sondern dass so viele Seelen hier sind, auf diesem Planeten zurzeit, die auch die gleiche Vision im Herzen tragen. Und auch der Gedanke, dass es letztendlich gar nicht darauf ankommt, ob wir, und das klingt vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen extrem, ob wir es als Menschheit schaffen oder nicht. Letztendlich hat das, es verändert nichts an der allumfassenden Wahrheit, ob wir Menschen weiter in dieser Form existieren oder nicht. Die eine allumfassende Wahrheit wird dadurch nicht verändert oder angegriffen. Und das ist etwas, wenn man sich in dieses ganz tiefe, ewige hineinbegibt, dann klar kann man sich darum kümmern und darum sorgen, dass wir als Spezies in die nächste Entwicklungsetappe reinkommen, dass die Erde erhalten bleibt. Aber selbst wenn Zerstörungsszenarien auftauchen, dann betrifft das immer nur die äußere Formebene, aber das Wesentliche in dem geht nie verloren und wird nie zerstört. Und das ist etwas, wenn ich mich zutiefst daran in mir erinnere, dann kommt ein ganz tiefes Loslassen und Ausatmen. Und aus diesem Gefühl, aus dieser Empfindung beziehe ich ganz viel Stabilität.
Und das heißt ja eigentlich auch, dass wir dann so auch nicht mehr manipulierbar sind, oder?
Ja, genau. Wir sind nur dann manipulierbar, wenn wir aus unserer Mitte fallen in irgendeiner Weise.
Was heißt für dich göttlich?
Göttlich heißt für mich auch menschlich, auch irdisch. Für mich gibt es nicht dort das Göttliche und hier das Menschliche, sondern es ist das Allumfassende, das, was wir sind, das, was alles ist, das, was alles durchdringt, das, was in unseren Herzen schlägt, das, was uns atmet, das, was durch unsere Augen schaut, das, was die Augen sehen, es ist alles von allen Perspektiven.
Was bewegt dich im Moment am meisten?
Es ist im Grunde genommen immer wieder die gleiche Frage, die in mir auftaucht. Wie können wir es schaffen oder was kann ich dazu beitragen, damit wir als Menschheit die nächste Stufe erklimmen können? Also für mich ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern ich frage mich wirklich immer wieder, was kann gesagt werden, was kann vermittelt werden, was kann in die Welt ausgestrahlt werden, damit irgendwie ein Aha-Moment aufgeht, damit irgendwie eine Erkenntnis einsinkt, dass wir nicht nur diese kleine begrenzte Form in Raum und Zeit sind. Und für mich ist das immer wieder ein Neu-Eintunen und auch in mir forschen und schauen, was wirkt, was ist wirksam, was breitet die Wellen der Erkenntnis weiter aus. Und das Wirkfeld ist im Grunde genommen das, was mich am meisten innerlich bewegt und beschäftigt, ja.
Du hast es vorhin angesprochen, es klang so fast so, als würden wir an einer Wegscheide stehen. Eben entwickeln wir uns höher weiter oder eben nicht. Was wäre denn jetzt davon abhängig?
Ja, das kann man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Es gibt Ebenen, wo ich sagen würde, wir sind definitiv nicht die Speerspitze der Evolution. Und da gab es sicherlich Phasen in der Menschheitsentwicklung, wo wir zumal emotional, energetisch weiter gewesen sind als das, als was wir uns jetzt erfahren. Zugleich würde ich mal meinen, dass wenn wir die Idee der Evolution anlegen, dass wir schon irgendwie von all den Erfahrungen die reifeste Version bilden könnten, zumindest einmal. Und da habe ich das Gefühl, da stehen wir an dieser Wegscheide, an diesem Wendepunkt, wo wir uns immer wieder vergegenwärtigen dürfen, wie kann das, was wir gerade als Menschheit erfahren, dazu führen, dass wir Wiederholungsschleifen der Vergangenheit nicht wiederholen müssen. Im Grunde genommen, wir haben so viel Erfahrungsgepäck, so viel Wissen und Empfinden von dem, wo wir als Menschheit schon durch sind. Wir brauchen nicht nochmal alte Fehler zu wiederholen. Und da spreche ich wirklich von kollektivem Ausmaß, von Events von kollektivem Ausmaß. Das muss nicht sein. Wir können uns in uns entscheiden, dass wir eine neue Ebene wählen. Und dann wird das Leben auch alles in Bewegung setzen, damit das möglich wird.
Kannst du es konkreter erläutern, wie das ist, wäre, so etwas zu tun? Wie wähle ich das? Was sind die Voraussetzungen dazu?
Auf der inneren, individuellen Ebene erst einmal die Entscheidung, dass alles, was ich erfahre, nicht gegen mich, sondern für mich ist, mir dient, der Entwicklung dient und dass ich aus allem lernen kann. Wenn die Haltung wirklich eingesunken ist, dann gibt es nichts mehr, was uns irgendwie von unserem Weg abbringen kann, sondern jede Abbiegung ist dann Teil unseres Weges, gehört mit dazu, ist eine Lernerfahrung, aus der wir reifer wieder hervorgehen können. Und wenn diese Perspektive oder Haltung zum Leben wirklich aktiv ist, dann geht es von der individuellen hin mehr zur kollektiven Ebene. Und da können wir dann auch unseren Beitrag leisten, dass auch im Kollektiven wir einfach eine Zeitlinie einschlagen, wo Heilung geschieht, wo ausgeglichen wird, was jetzt noch in Inbalance ist. Also ich sehe die Zeit, in der wir gerade sind, als eine große Ausgleichszeit von dem, was wir in der letzten, im letzten Zeitalter, in der letzten Epoche ganz massiv ins Ungleichgewicht haben fallen lassen.
Wenn du von Heilung sprichst, so wie ich dich kenne, meinst du jetzt nicht körperliche Heilung, sondern eine tiefe innere, ein innerer Prozess. Ist das richtig?
Ja, Heilung heißt für mich Ganzwerdung. Das heißt, dass wir uns als vollständig erfahren und nicht mehr als nur ein separater Teil der Schöpfung, sondern als die gesamte Schöpfung selbst. Nicht mehr als eine Figur in der Welt, sondern als die Welt selbst, durch die ich mich bewege. Das heißt, Heilung heißt immer die Überwindung der Subjekt-Objekt-Trennung. Dass ich erkenne, ich bin eins mit all dem, was ich erfahre, eins mit all dem, was ich wahrnehme. Das heißt, im tieferen Sinne Heilung. Und natürlich, der physische Körper ist auch nur ein Spiegel, entweder ein Spiegel der Trennung oder ein Spiegel der Verbundenheit oder der Heilheit unseres Bewusstseins.
Könnte man dann vielleicht gefährlicherweise interpretieren, dass wenn jemand jetzt körperlich nicht gesund ist, das ein Ausdruck davon ist, dass er innerlich noch zerrissen ist?
Es kann sein, dass der Körper diese Funktion übernimmt, aber es kann auch sein, dass die Seele sich entschieden hat, dass für bestimmte Lernerfahrungen das wichtig ist, dass der Körper in diesen Zustand reingeht. Also es gab erleuchtete Meister, die hatten einen kranken Körper, aber einen sehr heilen Geist. Und es gibt ganz viele weniger erleuchtete Bewusstseinswesen, die haben einen sehr gesunden Körper und keinen heiligen Geist. Also das kann man nicht schematisieren und sagen, es ist immer so. Also in der Psychosomatik, da wird das nahegelegt, dieser Zusammenhang, der auch in der Schöpfung so angelegt ist, der Körper als Spiegel der Seele. Aber es gibt auch noch andere Ebenen. Da ist es nicht immer ganz eindeutig, dass eine Somatisierung mit einem Fehler im Bewusstsein zusammenhängt. Manchmal ist genau die Somatisierung eben die Heilung dessen. Also da dürfen wir lernen, auch die Perspektive umzudrehen, weil es sehr häufig auch in Schuldkonzepten mündet. Also die Idee, Krankheit sei ein spirituelles Versagen, sehr weit verbreitet in spirituellen Kreisen. Aber da steckt ein Irrglaube dahinter.
Sehr gut, dass du das mal so auf den Tisch auch bringst, so ein bisschen Fallstricke auch aufzeigst, wo man da ja, reinstolpern kann, wenn man auch spirituell unterwegs sein möchte, letzten Endes auch.
Ja.
Du hast jetzt mal verschiedene Ebenen angesprochen. Möchtest du dazu noch etwas sagen und das erläutern, denen, die das vielleicht noch nicht so Bezug dazu haben?
Ich stelle mir die Schöpfung meistens als ein großes Hochhaus vor mit mehreren Etagen. Und je nachdem, wo wir in unserer Bewusstseinsentwicklung stehen, leben wir halt in einer Etage. Und meistens können wir die Etagen, die tiefer sind, gut überblicken. Da haben wir Zugang dazu. Aber die höheren Etagen sind erstmal schwierig, sich vorzustellen oder auch einen Bezug dazu zu bekommen. Das sind meistens die hohen kosmischen Ebenen, wo wir als Mensch, wenn wir immer nur in der Menschheitsblase uns bewegt haben, gar keine Relationen dazu haben, wie das Leben noch sein kann. Und da ist es eben so wichtig, diese Flexibilität im Bewusstsein auszubilden. Ja, das ist die Welt, die ich kenne, aber Leben kann noch ganz anders sein. Und offen dafür zu sein, dass alles möglich ist, dass alle Ebenen, ne, belebt, bewohnt sind, dass es Wesensformen gibt im Kosmos, die sich ganz anders erfahren als wir hier auf dieser Erde, oder dass es auch Ebenen im Bewusstsein gibt, die so anders sind als alle Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Also da gibt es Seligkeitszustände, dass wenn man in sie eintaucht, das blendet oder leuchtet alle irdischen menschlichen Erfahrung einfach weg. Da ist dann Tabula rasa. Da ist wirklich ein ganz anderes Licht gegenwärtig, möchte ich sagen. Und sowas öffnet sich erst dann, wenn wir es am Anfang für möglich halten, wenn wir für möglich halten, dass es höhere Etagen gibt, höhere Daseinsbereiche, höhere Bewusstseinsebenen. Und wenn wir diese Offenheit dafür haben, dann können wir auch lernen, die Frequenz mit dem inneren Fahrstuhl so in Bewegung zu setzen, dass es sich dann öffnen kann.
Das heißt, festhalten an alten Strukturen oder Denkmustern oder Dogmen, wie es sein soll, sein müsste, hindert mich daran, eigentlich auch mich weiterentwickeln zu können.
Ja, wir stehen uns selber ständig im Wege mit all dem, was wir glauben, wer wir sind, mit unserer Vergangenheit, unseren Denkmustern. Und wenn wir das mal in Relation setzen, ich meine, wir sind eine winzig kleine Lebensform auf einem verhältnismäßig kleinen Planeten und dann gibt es um den Planeten eine Galaxie. Und dann in der Galaxie gibt es noch riesige Galaxiehaufen, ein Universum und jenseits unseres Universums gibt es noch das Multiversum, also das parallele Existieren unzähliger Universen. Und wir als kleines Menschlein in so einem kleinen Punkt glauben, dass die Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, irgendwie wichtig seien, irgendwie bedeutsam sind. Und durch diese Bedeutungseinschränkung, dass wir glauben, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unsere Gedanken seien so wichtig, verlieren wir das große Ganze, the great picture aus unserem Geist. Und wenn wir uns selbst nicht mehr so ernst nehmen, unsere Gedanken, unsere inneren Empfindungen nicht mehr diese besondere Bedeutung geben, dann öffnet und weitet sich unser Bewusstsein ganz natürlich und wir bekommen mit, ja, die Gedanken meines Nachbarn sind nicht mehr oder weniger wert als meine Gedanken. Oder meine Wahrnehmungen sind nicht mehr oder weniger richtig und wichtig als die Wahrnehmung eines Wesens von einem anderen Planeten beispielsweise. Es ist wirklich, es ist alles in der Schöpfung gleichwertig und gleichrangig. Aber wir verlieren das durch eine künstliche Bedeutungsgebung aus den Augen, weil wir unsere eigenen mentalen Prozesse so erhoben haben, dass wir nichts mehr ringsrum sehen können.
Wir denken, wir seien Denker.
Ja.
Wir wären ja Fühler eigentlich, oder?
Ja, Also auch das Fühlen, es ist natürlich eine tiefere Seinsdimension, aber auch die Gefühlsformen sind nicht das, was wir letztlich sind. Wir sind nicht das, was wir über uns wahrnehmen können, nicht das, was wir über uns empfinden können, nicht das, was wir über uns fühlen können. Das sind alles Erfahrungen, die wir über uns selbst machen können. Aber was liegt darunter? Wer erfährt es? Wer nimmt es wahr? Und diese stille, immer daseinende Präsenz des Wahrnehmenden verlieren wir aufgrund der Objektfixiertheit, weil wir immer mit Gedankenformen oder Gefühlsformen beschäftigt sind. Dadurch verlieren wir das Darunterliegende aus den Augen.
Ich glaube, ein praktischer Schlüssel, wie du erwähnt hast, ist, sich selber nicht so ernst zu nehmen, für spielerisch eine größere Leichtigkeit da reinzubringen. Oder Osho sagte mal, wer lacht, denkt nicht, wer denkt, lacht nicht.
Ja.
Dass wir auch in die Fröhlichkeit, in den Humor, in das Lachen reinzugehen, weil wenn ich lache, kann ich nicht denken. Er empfahl das als Weg der Erleuchtung ja auch, über das Lachen zu gehen als Möglichkeit.
Ja, also das Leben, wenn man sich es mal so wirklich ganz neutral betrachtet, ist einfach ein kosmischer Witz. Es ist wirklich das, was wir glauben, wer wir sind, dieses Spiel, dieses große Lila, in das wir uns verstrickt haben, ist ein großer kosmischer Witz. Und wenn wir das Leben verstehen, dann lachen wir drüber. Wenn wir es nicht verstehen, dann verstricken wir uns und leiden daran. Und wir haben im Grunde genommen nur zwei Optionen: Lachen wir darüber oder leiden wir daran oder glauben, dass das irgendwie in irgendeiner Weise schwierig ist. Ja.
Und sich selber zum Opfer machen dann, ne? Das Tüpfchen
Genau.
am hier, oder?
Wir werden Opfer unserer eigenen Schöpfung, unserer eigenen Gedanken. Wir können an nichts anderem leiden als das, was wir selber kreiert haben und natürlich in die Welt raus projiziert haben. Aber das ist ein kosmisches Gesetz, was ich immer wieder erwähne, damit es irgendwie einsinkt, dass jedes Wesen in der Schöpfung nur an dem leiden kann, was es selbst aus sich kreiert. Und ja, wenn wir das verstanden haben, dass wir diese Welt, die Welt, die wir wahrnehmen, in unserem Geist erschaffen haben und dass sie nicht da draußen liegt, sondern da drin, dann öffnet sich der Tor in die Freiheit, ja.
Aber das ist auch ein Prozess, der jetzt nicht gerade von heute auf morgen geht. Ich kann nicht Schnipp machen und es ist so, das ist eine Wandlung, die da vonstatten geht.
In den meisten Fällen ist es eine Wandlung. Manchmal erlebe ich es, dass bei Menschen wirklich mit einem Schnipp, mit sich auf einmal etwas öffnet im Bewusstsein, wo sie zumindest einmal einen Vorgeschmack bekommen. Und in den meisten Fällen beginnt dann nach dem Vorgeschmack die Reise. Wie kann ich das, was ich dort schon mal erlebt habe, in einem sehr seligen Moment, in einem Moment, wo ich mich selbst aufgelöst habe, wie kann ich das in meinem Leben wieder herstellen und erreichen?
Ich sag gerne der Appetizer, das Amuse-Bouche auf Französisch.
Genau.
Ja, also es geht eigentlich um innere Arbeit, weniger um äußere Arbeit, um in diese neue Erde auch erleben zu können, zu dürfen, vielleicht auch mitzugestalten. Was würdest du hier konkret vielleicht den Menschen mit auf den Weg geben wollen? Was können sie so als nächste Schritte machen? Ich denke, viele, die jetzt hier auch zuschauen, fühlen sich auch angezogen von dem Titel Endzeitkongress, auch vielleicht eine gewisse Angst draus und weil sie spüren, hier stimmt doch etwas nicht mehr. Und wo kann ich mich hier einfach, was kann ich selber überhaupt tun?
Dieser vielleicht noch mal kurz auf den Begriff Endzeit. Das ist natürlich für viele mit Angstbildern belegt. Hilfe, es geht zu Ende. Vielleicht wollen wir das reframen, dem einen neuen Rahmen geben, einen neuen energetischen Rahmen. Es beginnt etwas, es ist der Anfang, es ist nicht das Ende. Und wenn das Leben so weitergeht, wie es bisher auf diesem Planeten stattgefunden hat, also das ist jetzt nicht so freudvoll. Das ist jetzt nicht so die erhabenste Version von Mensch, die wir sein können. Das heißt, es ist so an der Zeit, es ist im Grunde genommen schon über die Zeit hinweg, dass Veränderung in einem fundamentalen Maße stattfindet. Und wenn wir das ganz konkret runterbrechen wollen, dann würde ich einfach mal ans Herz legen, wenn du offen bist oder wenn die Menschen offen sind, mal zu experimentieren. Wie würde ich leben, wenn nichts aus dem mir bekannten 21. Jahrhundert mehr mit reinspielt? Was würde ich tun? Wie würde ich mich bewegen? Was würde ich leben? Was wäre anders? Was wäre schwierig? Also ich habe das auch mal gemacht, eine Woche auf Strom zu verzichten. Was fällt dabei weg? Also wir sind so gewöhnt, dieses Leben im modernen 21. Jahrhundert mit all dem, was wir da haben. Aber im Vergleich zur Menschheitsgeschichte ist das nur ein winzig kleiner Bruchstück. Wenn die Menschheitsgeschichte ein Buch wäre, dann sind wir nur, ne, auf den letzten Zeilen einer kleinen Seite. Aber da ist noch ein Riesenbuch mit in unserem genetischen Gepäck, in unserem Erfahrungswissen, wo wir meistens keinen bewussten Zugang dazu haben. Wenn wir jedoch in die unberührte Natur gehen, uns dort bewegen, dann bekommen wir auf einmal ein Gefühl, da ist noch viel mehr. Und das ist das gesamte Buch. Und wenn wir da wieder andocken an diesem Erfahrungswissen unserer Ahnen, unserer Vorfahren, der Entwicklung, durch die wir gegangen sind, auch geist-seelischer Art, dann werden wir viel lockerer damit umgehen, wenn Teile der modernen Struktur auf einmal zusammenbrechen. Es ist immer die Frage, ja, wenn das jetzt alles nicht mehr ist, was ich kenne in meinem Leben. Sei es auf der persönlichen Ebene, Beruf, Partnerschaft, was auch immer, Wohnsitz. Oder auf der kollektiven Ebene, Stromausfall. Oder ja, dass man nicht mehr so reisen kann oder was auch immer für Restriktionen da überlegt werden. Wie würde ich leben? Was ist, wenn es auf einmal kein Benzin oder Diesel mehr gibt? Okay, wäre vielleicht gut, sich einen Fahrradanhänger zu kaufen. Also mal so ganz konkret, ich meine, vor 100 Jahren war es auch nicht anders. Also wir sind so hypnotisiert, dass alles genauso funktioniert, dass wir Lebensmittel im Lebensmittelladen kaufen. Die Kinder wissen gar nicht mehr, dass das eigentlich auf dem Feld wächst. So weit sind wir fast schon. Dass Strom aus der Steckdose kommt, ist ganz klar. Und dass das Gemüse bei Edeka im Laden wächst. So. Und da haben wir so ein so tiefes Missverständnis darüber, wie Schöpfung funktioniert, wie Leben funktioniert. Und da sehe ich einfach ein ganz großes Fehlen von sowohl ja schöpferischen Wissen als auch das Fehlen eines Gefühlszugangs zu natürlichen Zyklen und Rhythmen. Und ja, es war bisher immer so, dass auf diesem Planeten schon mehrfach Zivilisationen sehr schnell emporgestiegen sind, sich sehr schnell entwickelt haben und an einem gewissen Punkt hat sich das Ganze aufgelöst. Das war manchmal ein Übergang in eine höhere Dimension, manchmal war es auch einfach ein Reset, ein neuer Recycling-Zyklus des Lebens, wo es dann neu begonnen hat. Und einfach, ja, sich, ich möchte sagen, innerlich damit warm zu werden und zu sagen, hey, ich begrüße alles mit offenen Armen, egal wie es weitergeht. Und wenn es ab morgen kein Internet mehr gibt, wow, dann lebe ich ein freies Leben und freue mich über die natürliche Schöpfung. Natürlich werden Sachen anstrengender werden, es wird physischer werden. Vieles von dem Komfort wird es nicht mehr geben, aber vielleicht würde genau das uns sehr gut tun.
Also, da ich sich darüber Gedanken zu machen, so auch ein bisschen, sagen wir mal, zurück zu den Wurzeln eigentlich hier in dieser Welt.
Und sich in Erfahrungsräume reinzuversetzen, könnte ich für eine Woche alleine im Wald überleben? Was bräuchte ich dafür? Wo könnte ich Wasserquellen finden? Welche Pflanzenbeeren sind essbar? Wie könnte ich ein Feuer anmachen? Dass man sich mit sowas beschäftigt. Also das ist nicht nur als irgendwie Versicherung gegen irgendwelche Angstgedanken, sondern weil wir in der Beschäftigung damit an ein bestimmtes Bewusstseinsfeld anknüpfen. Wenn man überlegt, ja, wie mache ich Feuer? Ohne ein Feuerzeug jetzt mal. Dann klingt man sich in ein Bewusstsein, in ein Urbewusstseinsfeld ein. Und auf einmal wird der Geist wieder aktiv und kreativ. Auf einmal kommt genetisch-zelluläres Wissen in unser Feld gespürt, was wir einfach durch unseren modernen Lebensstil, wo wir nie anknüpfen. Und dadurch geht ganz viel verloren. Und da einfach, ja, sich in die freie Wildbahn zu begeben und zu schauen, okay, wie würde ich dort leben? Und was braucht es, um dort gut leben zu können? Also ganz viel durch unseren sesshaften Lebensstil in unserer Wohnhaft, die ja schon wörtlich genommen sehr viel aussagt, aber auch durch ja dieses klassische ja Anbau Monokultur mäßige sind wir so von unseren Scheuklappen her, dass wir glauben, nur so kann Leben funktionieren. Und Leben geht nicht außerhalb, ja, von festen Wohnsitz und von, ich muss so und so viel verdienen, um mein Leben bestreiten zu können. Also da sind so viele Ideen und Glaubenssätze, dass wenn wir das und das und das und das nicht mehr hätten, könnten wir nicht mehr leben. Stimmt nicht. Vielleicht könnten wir sogar ohne damit noch besser leben. Das wissen wir ja so lange nicht, wie wir es nicht ausprobiert haben.
Könnte vielleicht aber auch, wenn wir uns da rein begeben oder wenn es uns vielleicht sogar dazu zwingt, nicht auch schwieriger sein dann, wenn ich sage, oh je, wo kriege ich jetzt was zu essen hin, her, in diese Bewusstseinsarbeit noch zu bleiben? Oder fixiere ich mich dann plötzlich doch wieder zu stark auf das Materielle?
Viele Menschen auf diesem Planeten gehen ja nicht bewusst einer Bewusstseinsarbeit nach. Und der Rückfall in etwas Archaischeres würde zu Bewusstseinsarbeit zwingen, auf einer rein materiellen Ebene. Na, das wäre jetzt nicht, ich verbinde mich irgendwie mit Engelebenen und fange jetzt an zu meditieren, so wie wir es in der Spiri-Szene haben, sondern es würden ganz neue neuronale Synapsen gelegt. Wir würden wieder ganz anders kreativ denken müssen. Wir würden ganz anders mit der physischen Ebene umgehen müssen, was wieder zu einer Bewusstseinserhöhung führen würde. Also das heißt, dieser Rückfall in Anführungszeichen, den ich nicht als Rückfall sehe, by the way, aber der würde bei vielen Menschen, die nicht bewusst den Bewusstseinsweg gehen, erstmal einen großen Sprung in Gang bringen. Und wenn wir das frei und willig tun, aus eigener Motivation heraus, dann ist es auch viel leichter, da mitzugehen. Also ich meine einmal, dass Menschen vor 100 Jahren, die jetzt bäuerlich gelebt hatten, die hatten jetzt nicht die wortgewaltige Spiritualität, aber die waren verbunden, die waren mit der Erde verbunden. Und letztlich ist es das, worauf es ankommt. Und die waren herzlich, die waren auch familiär miteinander verbunden. Und das ist was, was in unserer modernen Trennungskultur einfach abhanden gekommen ist.
Was du hier beschreibst, ist so wunderschön. Es deckt sich mit dem, wo ich mal so eine dystopischen Geschichte niedergeschrieben hatte, wo wir immer mehr in Technokratie reingehen, in die Kontrolle noch mehr reingehen und diese Great Reset von den Globalisten. Und habe geschrieben, der eigentliche echte Great Reset, das wäre mal so ein toller Sonnensturm mit ein paar Monaten Stromausfall.
Genau.
Das wäre die Erlösung dann eigentlich aus dieser Kontrolle, Technokratisierung raus.
Ja. Und ich sehe das nach wie vor als Option, dass die Sonne uns dabei hilft.
Ist nicht abwegig.
Ja.
Ist, ja. Für deine Katastrophe, aber für uns wirklich halt vielleicht eine Erlösung dann tatsächlich. Ja.
Eine große Chance, wenn man es langfristig in der Bewusstseinsevolution der Menschheit versteht, ja.
Genau. Ja, jetzt, wenn es Menschen gibt, die sagen, ah, das finde ich so spannend, was du jetzt erzählst. Du begleitest ja auch Menschen, du machst auch Seminare, wo man sich vielleicht damit noch näher tiefer auseinandersetzen kann. Möchtest du dazu noch etwas erzählen?
Gerne, also die Seminare oder Seminarfestchen, die ich gebe, begleiten hauptsächlich auf der inneren Reise. Also wir forschen miteinander, wer bin ich wirklich, wie komme ich dahin, mein Potenzial, das seelische Potenzial wirklich in die Entfaltung zu bringen, wofür bin ich auf diesen Planeten gekommen, was lässt sich bewegen in mir und in meinem Umfeld. Also da gehe ich mit den Menschen meistens in eine tiefe, transformative Reise, wo wir nochmal schauen, wo wir uns rein verstrickt haben, wie wir die Verstrickung lösen können. Und thematisch ist es sehr breit aufgestellt, also auch ich mit meinen Themen, also von, ja, ich möchte sagen, eher klassisch-psychologischen Aspekten, die ich zum Teil auch noch mit rein verwebe, bis wirklich kosmischen Lehren, die andere Spezies mit rein involvieren, bin ich da sehr offen eingestellt. Und schau immer, was hilft auf der inneren Reise, damit wir wirklich an diesem Punkt ankommen, dass wir zutiefst empfinden können, es ist alles genau richtig, wie es gerade ist, und ich kann mein vollständiges Potenzial als göttliches Wesen hier auf dieser Erde leben und entfalten. Ja.
Sehr schön. Also wir verlinken die Sachen natürlich hier unten auf dem, im Interview, wo das Leute gleich auch Zugriff haben dann zu deinen Angeboten. Was möchtest du den Zuschauern abschließend jetzt noch mit auf den Weg geben?
Ja, zwischen all den Worten ist auch immer etwas mitgeschwungen, was nicht der Reich der Worte angehört. Und diese stille Präsenz, die nicht nur zwischen den Worten liegt, sondern auch zwischen den Gedanken liegt und auch zwischen den Erfahrungen liegt, die wir hier in dieser Welt machen, diese stille Präsenz ist lebendig, ist pulsierend und ist das, woraus wir leben. Und wenn wir uns auf diese rückbesinnen und nochmal reinfühlen, was bleibt, wenn vielleicht alles, was ich bisher gekannt habe, verschwindet? Was ist das Ewige in all dem, was sich verändert? In dem großen Ozean der Zeit, wo ist der Grund? Und ist es mir möglich, aus diesem Grund herauszuleben? Mich aus diesem Grund heraus zu erfahren und dieses Leben mehr wie ein Oberflächenspiel, wie ein paar Wellen auf der Oberfläche zu betrachten. Und wenn wir erfahrungsgemäß Kontakt zu dem Grund, unserem inneren Grund haben, dann sind wir einfach so in Offenheit und Liebe gegenüber allem, was geschieht im Leben. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir diesen Grund erkunden und lernen, gemeinsam aus diesem Urgrund der Quelle des Göttlichen herauszuleben.
Wunderschöne Schlussworte, Robin. Vielen, vielen lieben Dank für deine inspirativen Worte, deine Inspirationen. Und liebe Zuschauer, vielleicht lohnt es sich, dieses Interview noch ein zweites Mal sich anzuhören, wirken zu lassen, aufzunehmen, ja, nachzufühlen, nachzuspüren. Vielen lieben Dank, Robin, dass du da warst.
Danke auch an dich.